Metatheorie der Veränderung. Das Thema.
Wie verändern sich Menschen? Teil 3. Ich möchte, dass du. Diesmal geht es darum, wie Menschen sich selbst und andere stabil unglücklich halten und hilfreiche Veränderungen verhindern. Menschen befinden sich im Grunde unkompliziert und laufend in Veränderungsprozessen. Man nennt das üblicherweise Entwicklung. Das ist so, weil Menschen selbstorganisierte Prozesse sind. Selbstorganisation spielt mit Veränderung auf der Grundlage von Stabilität und Wandel. Zunächst muss jedes selbstorganisierte System vieles stabil halten. Man wechselt nicht täglich Wohnung, Arbeit, Partner und Ernährungsgewohnheiten. Aber Stabilität ist etwas anderes als Stagnation. Stagnation bedeutet, dass man auch dann noch dasselbe macht, wenn es sich als untauglich erwiesen hat. Das liegt daran, dass Stagnation zwei Herren in der Psyche dient. Einer Seite, die am Bestehenden festhalten möchte, und einer, die sich verändern will, weil sie merkt, dass etwas nicht stimmt. Die erstere ist meist latent, unbewusst, verdeckt. Die zweite kommt im Verändern nicht so recht voran. Diese gegenläufigen Prozesse beeinträchtigen und zerstören schlussendlich die seelische Autonomie, also die Fähigkeit, Stabilität und Wechsel zu gestalten. Wie kommt es, dass Menschen leiden oder andere leiden lassen und nichts verändern oder die Versuche scheitern? Wie gibt man seine Autonomie auf? Wenn man das nicht versteht, baut jede Veränderungstheorie auf ungeklärtem Grund. Autonom ist jemand, der seine Abhängigkeiten selbst bestimmt. Diese paradoxe Formulierung, frei nach Niklas Luhmann, bringt auf den Punkt, dass jeder Mensch die Wahl hat, worauf er versucht, Einfluss zu nehmen und was er als Widerfernis erlebt. Anstreben und loslassen. Zwischen diesen Polen wählt ein autonomer Mensch. Damit hat man die konzeptionelle Grundlage zu bestimmen, wie man seine Autonomie signifikant einschränkt. Das geschieht dadurch, dass man etwas unbedingt haben oder unbedingt verhindern will. In beiden Fällen gibt man seine Freiheit auf. Man bestimmt seine Abhängigkeit nicht mehr bewusst selbst, sondern man wird durch innere Fixierungen bestimmt. Das muss so geschehen. Oder durch eine innere Abwehr. Das darf nicht geschehen. Für den Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen ist der einfachste Satz, um zum Ausdruck zu bringen, was man tun muss, um seine Glücksfähigkeit aufzugeben: Ich möchte, dass du. Alternativ kann man auch versuchen: Solange du, werde ich nicht. Oder: Erst wenn du, werde ich. Jeder dieser Sätze bringt zum Ausdruck, dass der Sprecher sein Wohlbefinden von bestimmten Verhaltensweisen eines anderen abhängig macht. Man gibt anderen Macht über sich. Und weil das unangenehm ist, versucht man es umzudrehen und über Belohnung oder Bestrafung andere zum erwünschten Verhalten zu bringen. Warum tun Menschen so etwas? Sie tun es, weil sie sonst in Gefühlszustände kommen würden, die sie nicht haben wollen. Weil man zu spüren droht, wie gering die eigene Selbstachtung ist, soll der andere einem Wertschätzung entgegenbringen. Weil man zu spüren droht, wie groß die Angst vor Ablehnung ist, soll der andere einem das Gefühl geben, wichtig zu sein. Weil man zu spüren droht, wie groß die Angst vor Verlassenwerden ist, soll der andere seine Unabhängigkeitsbestrebungen aufgeben und nur für einen selbst da sein. Weil man zu spüren droht, wie unsicher man sich fühlt, soll der andere kritische Nachfragen unterlassen. Weil man zu spüren droht, wie schuldig man sich fühlt, soll der andere keine Vorwürfe machen. Weil man zu spüren droht, wie sehr man sich schämt, soll der andere das Thema nicht ansprechen. Weil man zu spüren droht, wie unfrei man sich fühlt, soll der andere einem die Erlaubnis geben. Weil man zu spüren droht, wie leer und hochstaplerisch man sich innerlich fühlt, soll der andere für ausreichend Bewunderung sorgen. Das mögen der Beispiele genug sein, es gäbe tausende mehr. Das Prinzip ist immer gleich. Weil man etwas in sich nicht spüren will, siehe auch Teil 2 dieser Serie, versucht man in der Umwelt Bedingungen zu schaffen, die sicherstellen sollen, dass diese Gefühle nicht aktiviert werden. Bitte benehmt euch so, dass ich mich nicht schlecht fühle. Oder gern auch andersherum. Bitte benehmt euch so, dass ich mich gut fühle. Diese Kausalität zwischen dem Verhalten anderer und dem eigenen Seelenzustand ist natürlich eine Konstruktion. Niemand kann einem anderen Gefühle machen. Jedes Verhalten von Person A ist ein Reiz für Person B. Die psychische Reaktion aber bleibt prinzipiell immer eine freie Entscheidung. Diese innere Freiheit, reagiere ich auf Kritik mit Humor, mit Neugier, mit Angst oder Gekränktsein, ist bei vielen Menschen eingeschränkt durch die Reaktions- und Erlebnismuster, die sie sich erworben haben. Dieser Erwerb findet fast überall statt. Die Suggestion etwa, dass Kinder den Eltern Gefühle machen können, ist leider gängiges Erziehungsmittel. Wenn du das tust, wird der Papa die Mama aber traurig, ängstlich, wütend etc. Die Eltern suggerieren dem Kind, es hätte Macht über die Gefühle der Erwachsenen. So beginnt für viele Kinder die Karriere derer sehr früh, die annehmen, man könne mit seinem Verhalten oder Sein andere glücklich oder unglücklich machen. Diese unsinnige Annahme einer Kausalität zwischen Verhalten des einen und Erleben des anderen führt zur Stagnation, beziehungsweise verhindert ein freies, sich auf wechselnde Bedingungen einstellendes menschliches Dasein. Es ist offensichtlich, dass dieses Prinzip einen hohen Vervielfältigungswert hat. Wer als Eltern seine Kinder erzieht und trainiert, um sich vor eigener Minderwertigkeit, eigenen Unsicherheiten, eigenen Dominanzängsten, eigener Ohnmacht, eigener Nähe- oder Distanzangst und eigenen Schamgefühlen zu schützen, der wird Kinder bekommen, die das ihrerseits als Mittel ungünstiger Selbstregulation einsetzen. Aber warum ist das ungünstig? Der große Nachteil solcher seelischen Verklammerungen ist, dass sie eine Notwendigkeit zur Kontrolle und Manipulation anderer Menschen mit sich bringen. Es erschließt sich unmittelbar, welches Konfliktpotenzial und Leid sich daraus konsequent entwickelt. So kommt es zu stagnativen Beziehungen. Zunächst versuchen Menschen, die etwas in sich nicht spüren wollen, naheliegenderweise, sich mit solchen Menschen zu umgeben, die für diese unerwünschten Empfindungen keine Reizauslöser sind. Das geht am leichtesten, wenn man daraus einen wechselseitigen Deal in Form einer Symbiose macht. Ich benehme mich so, dass du deine Ängste kaum spüren musst. Dafür benimmst du dich so, dass ich meine Ängste nicht spüren muss. So schützt etwa der eine den anderen vor Unsicherheit, indem er selbst sicher und stark ist. Und der andere bewundert den einen, um ihm das Gefühl zu geben, toll zu sein und damit seine Minderwertigkeitsgefühle nicht zu spüren. Jürg Willi nannte das bei Paaren Kollusionsbeziehung. Freud allgemeiner Abwehrbündnis. Das ist erstmal praktisch. Ich habe die Chefin, die mich lobt, den Mitarbeiter, der nicht kritisiert, die Partnerin, den Partner, mit der oder dem ich mich schmücken kann, die Kollegin, der ich mich überlegen fühle und so weiter und so fort. Eher unpraktisch ist dabei, dass sich beide Seiten nicht mehr verändern können und dürfen, da dann der Deal nicht mehr funktioniert und Sanktionen drohen. Gleichzeitig wird aber das, was ursprünglich so attraktiv war, langweilig. Und in Summe sind solche Beziehungen einfach anstrengend, weil man ja immer damit beschäftigt ist, dieses Schlüssel-Schloss-Geschehen aufrechtzuerhalten. Diese Anstrengung äußert sich besonders auch in Konflikten, die bei drohendem oder geschehenen Bruch des Deals ins Leben treten. Früher hat es dir doch auch gefallen, wenn ich dir das abgenommen habe. Jetzt willst du plötzlich Gefühle statt dem schönen Haus. Ich verstehe gar nicht, warum Sie nun immer etwas auszusetzen haben. Verlassen Sie sich einfach auf mich. Machen Sie einfach, was ich sage, dann ist alles gut. Ich kann dir nicht mehr vertrauen, weil du mir nicht alles sagst. Warum bin ich eingebildet? Zu Beginn Ihrer Tätigkeit fanden Sie mich doch inspirierend. So greifen Vorwürfe, Enttäuschungen, Verbitterung, Rückzug, Nebeneinander, Unverständnis, Trennungen, Kündigungen, Dauerkonflikte mehr und mehr um sich. Alles das nur, um die ursprünglichen schlechten Gefühle aus dem Erleben zu verbannen. Und so wechseln die Beziehungsmuster wie das innere Erleben der Beteiligten von primären zu sekundären Prozessen. Ist erstmal Sekundäres im Spiel, herrscht Stagnation und ein Ringen gegen das, was nicht sein soll. Bedürfnisse sind in solchen Beziehungen nicht mehr im Spiel. Was tun? Wie meistens ist es leicht gesagt und schwer gemacht, worin der Ausweg besteht. Man kann aufhören, andere Menschen für seine Empfindungen verantwortlich zu machen. Das geht. Wer andere nicht mehr dafür verantwortlich macht, eigene, unverarbeitete Ängste, Minderwertigkeiten, Schmerzen, Trauer, Schuld und Schamgefühle auszulösen, wird frei. Er muss weder sich noch andere verbessern oder glücklich machen. Es reicht dann, glücklich zu sein. Nur, wenn man das tut, ist man ziemlich unerbittlich auf sich selbst zurückgeworfen. Dann spürt man die eigenen Begrenzungen, seine Wunden und Narben. Wer damit seinen Frieden macht und findet, wird innerlich heil. Dann ist man nicht mehr auf die Glücklichmachung durch andere angewiesen und glaubt auch nicht mehr, andere glücklich machen zu können. Glück findet jeder nur in sich, nicht im Äußeren. Dieser Satz legt große Missverständnisse nahe, nämlich, dass man dann allein zurechtkommen muss, dass die Lebensumstände und andere Menschen keine Bedeutung mehr hätten, man den Frieden mit sich selbst allein finden könnte oder man anderen nichts Gutes mehr tun wollen würde und anderes mehr. In dem Fall verwechselt man aber die Verantwortung für sich selbst, also die Autonomie, mit Egozentrik, also Autarkie. Darum ist es ganz besonders wichtig, den Stellenwert und die Funktion anderer Menschen für die eigenen seelischen Prozesse und für die Heilung alter Wunden zu verstehen. Mehr zu dem Zusammenhang findet sich unter dem Begriff Leitprozess-Selbstverantwortung im Metatheorie-Tool. Geben Sie einfach Selbstverantwortung und Metatheorie in Ihrer Suchmaschine ein und Sie werden fündig. Im vierten Teil dieser Serie wird es folglich darum gehen, dass wir Menschen uns ohne Bindung und Verbindung zu anderen nicht verändern können. Ohne Kontakt ist alles nichts, wird die Überschrift sein. Ich möchte, dass du, ein Text von Klaus Eidenschink, gelesen von Friedrich Schloffer.
Das war Metatheorie der Veränderung, das Thema. Mehr dazu unter www.metatheorie-der-veränderung.info.